Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Liebe Hörerinnen und Hörer des Immo Austria Podcasts, zunächst einmal möchte ich mich bedanken für fast 8000 monatliche Hörer. Und aufgrund der zahlreichen Nachfrage und des Feedbacks habe ich mich jetzt nach langem Ringen wieder mal dazu entschlossen, Seminare zu machen. Es wird am 24.03. ein Seminar gemeinsam mit dem Banker Christoph Heritsch zu dem Thema Änderungen am Finanzierungsmarkt, in der Finanzierungsstruktur, EBA-Guidelines, FMA, Mindeststandards, die Konsequenzen daraus und so weiter geben. Und es wird zusätzlich von mir am 31.03. ein Seminar geben zu dem Thema Akquise, in dem ich meine innovativen Akquise-Strategien präsentiere und neue kreative Ansätze. Die Links zur Anmeldung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen Folge wieder mit Markus Befort. Und heute behandeln wir ein ganz, ganz spannendes Thema, das in der Immobilienwelt oft stiefmütterlich behandelt wird, nämlich die Gewerbeimmobilie. Lieber Markus, schön, dass du heute wieder da bist.
Danke, dass ich nochmal kommen durfte. Vielen Dank dafür.
Sehr schön. Du bist ja nicht nur selbsternannter, sondern tatsächlicher Gewerbeimmobilien-Experte. Der Großteil deines Bestandes liegt ja in diesem Segment. Warum? Warum Gewerbe und warum nicht Wohnen? Was sind die Unterschiede? Kannst du uns da so ein bisschen in diese Geheimnisse mitnehmen und das Ganze für den normalen Anfänger oder leicht Fortgeschrittenen darstellen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also gut, ich mache nicht nur Gewerbe, ich mache auch Wohnen. Ja, deshalb kann ich auch so schön jetzt die Unterschiede des Ganzen erklären. Und ich fange mal mit einem Unterschied an, der den wenigsten, glaube ich, diesbezüglich bewusst ist. Bei Gewerbeimmobilien hast du Gewerbemieter und das sind Unternehmer. Selbst der Zahnarzt ist ein Unternehmer. Das bedeutet, wenn du mit diesen Leuten über irgendetwas sprichst, dann sprichst du mit einem Unternehmer auf der einen Seite und du als Unternehmer auf der anderen Seite. Du ermöglichst ihm das Geschäft und er versteht, dass du mit seiner Fläche ein Geschäft machst. Und das ist ja nun mal ein grundsätzlicher Unterschied. Ja, wir kennen alle diese Bilder von Leuten, die mit Plakaten rumlaufen, keine Rendite mit meiner Miete. Sowas würde ein Unternehmer niemals tun. Ja? Auch nicht Miethaie zu Fischstäbchen und sowas. Das gibt es im Gewerbebereich alles nicht. Das heißt, man hat grundsätzlich sehr verständige Leute, die auch, ich sag mal, leidensfähiger sind, also realistischer, so will ich es vielleicht mal sagen. Wir hatten jetzt die letzten Tage hier sehr schweren Sturm in Deutschland und ich hatte mehrere Immobilien, sowohl Wohnen als auch Gewerbe, wo es reingeregnet hat, wo was passiert ist. Ja, der Wohnmieter hat absolut zu Recht Foto geschickt, es ist eine Dachpfanne vom Dach gefallen. Ja, das Haus schwimmt gleich weg, um es jetzt übertrieben zu sagen. Ja. Und natürlich, ja, das ist gut, dass er sich meldet und das ist schlimm. Ja, ich habe aber von Gewerbemietern, gerade mit Flachdächern, ist auch immer nicht so viel Spaß, ja, bekomme ich dann Nachrichten am nächsten Tag. Ja, ich hoffe, bei Ihnen ist nicht so viel passiert. Hier regnet es rein, ich habe erstmal einen Eimer drunter gestellt. Vielleicht kann sich das gelegentlich mal jemand angucken. Ja, also das ist wirklich, das kennzeichnet diese zwei Welten an der Stelle.
Sehr schön. Welche Arten von Gewerbeimmobilien? Weil man denkt ja wahrscheinlich an das Gasthaus, an den Supermarkt. Es gibt ja zig verschiedene Unterstufen. Kannst du vielleicht einmal kurz die Arten darstellen und in welche Arten oder Segmente, wenn man so möchte, investierst du selbst und warum?
Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge und die meisten werden jetzt an den typischen Aldi, Lidl, Netto, Einzelhändler
denken. Vielleicht heißt der Hofer oder Aldi.
Ja, der Hofer und der HEMA. Nee, HEMA ist in den Niederlanden. Ja, wir wissen alle, was das ist. Der Billa, ne? Genau.
Billa haben wir, ja. Billa, Spar und den Hofer.
Ja. Also wir wissen alle, was gemeint ist, diese großen Einzelhandelsflächen von Mietern. Und das ist eine meiner Kerninvestmentprinzipien von Mietern, die grundsätzlich größere Rechtsabteilungen haben, als meine Kanzlei, die ich gelegentlich beschäftige, überhaupt an Mitarbeitern hat. Und deshalb sind das keine Mieter, mit denen ich mich beschäftige. Das ist nicht, weil ich so schlechte Erfahrungen gemacht habe, sondern es ist für mich eine Grundsatzentscheidung gewesen. Wenn ich mal ein Objekt habe, wo ein Aldi oder irgendwas mit drin ist, ja, dann ist das so. In der Regel sind es aber auch oft Objekte, wo ich schon weiß, da fehlt ein Zug. Also es ist ein altes Konzept vom Aldi oder ähnliches und die gehen dann sowieso irgendwann raus. Ich würde mich auch nie von denen erpressen lassen. Das heißt nicht, dass sie es tun, ja, aber sie könnten. Ja, was würde man tun? Da steht eine Option zur Verlängerung an und die sagen, weißt du was, machen wir, aber ich zahle dir nur noch die halbe Miete. Was willst du dann als kleiner, aus deren Sicht, kleiner Investor machen? Deshalb
bist abhängig, ne?
Ja, genau. Du bist ein Stück weit abhängig und wenn du jetzt am besten noch 5 Aldis hast, dann bist du noch abhängiger. Wir haben das alle während dieser Pandemiephase erlebt mit Adidas. Ja, großes, tolles Unternehmen und Adidas stellt von heute auf morgen erstmal überall die Mietzahlungen ein. War Marketing- und Renommee-technisch ein Super-GAU und auch nicht rechtlich haltbar, aber ja, passiert erstmal. Und wenn du gerade einen Adidas-Store gekauft hast und den finanziert hast, ist das für deine Erwartungshaltung verhältnismäßig ungünstig, wenn dann keine Miete mehr kommt. So, also das ist so eine Sache, eben große Firmen, große Ketten. Dann gibt es natürlich den ganzen Gastronomiebereich. Es gibt aber auch, wenn man jetzt bei Läden geht, also wenn man sich jetzt selber mal beobachtet, man geht durch die Stadt, man geht irgendwo rein. Es gibt ja noch mehr Läden. Es gibt ja nicht nur große Ketten, es gibt inhabergeführte Läden, es gibt kleine Läden, es gibt so Tante-Emma-Läden, es gibt Spezialläden. Das ist natürlich alles gewerblich. Dazu gehört der ganze Bereich der Bürovermietung. Dazu gehört der ganze Bereich der Produktionshallenvermietung, so will ich es mal sagen. Da wird nicht nur schwer drin produziert, es gibt ja auch Autohäuser, es gibt Lagerflächen, also ich sag mal, alles, was irgendwie nicht Einzelhandelscharakter hat. Also es gibt eine immense Bandbreite und dann gibt es noch zusätzlich ein paar Spezialimmobilien, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also es gibt hier eine riesengroße Bandbreite. Es ist nicht so wie Wohnen, wo man sagen kann, ob da jetzt ein Single, ein Paar, eine Familie drin wohnt, ob ich da Sondervermietungsmodelle rausmache. Es ist halt irgendwie immer Wohnen. Das ist beim Gewerbe grundsätzlich was vollkommen anderes.
Okay, und in welchen Bereichen bist du tätig? Worauf hast du dich spezialisiert? Ja.
Meine Lieblingsimmobilien und das, wo ich mich wirklich noch mehr drauf spezialisiert habe, sind leerstehende Produktionshallen. Also eigentlich der Super-GAU der Bank, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, ja, leerstehende für die Zwecke des Mieters, der drin war, nicht mehr tragbare Fläche. Okay. Die werden auch öfter mal inseriert mit Abrissobjekt. Das Gute daran ist, der Angebotspreis sind dann oft Grundstückskosten minus Abrisskosten plus irgendwie einen kleinen Aufschlag, also sind verhältnismäßig günstig zu kaufen. 200 bis 300 € pro Quadratmeter, da bekommt man so Objekte schon für. Damit ist der Hallenquadratmeter gemeint. Manchmal ist noch Grund drumherum. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich mache aber auch in Verbindung sehr gerne Bürovermietung. Aber auch da wieder bei der Bürovermietung nicht. Ich habe 5.000 Quadratmeter im Haus und die 5.000 vermiete ich an einen Mieter. Dann habe ich den Aldi-Effekt, wenn ich den jetzt mal wieder so nennen möchte. Das heißt, für mich geht es bei der gewerblichen Vermietung immer um möglichst kleinteilige Vermietung. Und wenn wir jetzt mal so bei der Halle zum Beispiel bleiben, ich nehme das mein Lieblingsbeispiel, da wo ich auch drauf sitze, auf der Halle hier in der alten Betriebsleiterwohnung. Stellt euch das mal vor, 70er-Jahre-Objekt, massiv gebaut, Beton, sieht ein bisschen schäbig aus, meistens einetagig mit Unterkellerung, also Erdgeschoss plus Unterkellerung und obendrauf so eine Betriebsleiterwohnung. Sieht man zuhauf in irgendwelchen Gewerbegebieten, also es ist ein ganz klassischer Bau aus den 70er und 80er Jahren, bevor das dann eher Richtung Leichtbau ging. Und das sind meine Lieblingsobjekte, weil die kann man revitalisieren. Von der Bausubstanz sind die super massiv. Es wird immens Geld kosten, das abzureißen. Und das heißt, hier kannst du eigentlich alles mitmachen. Und mein Konzept, und das ist dann, also so wie du den Begriff Wisch und Weg geprägt hast, ja, möchte ich und präge ich den Begriff Mehrgewerbehaus. Mehrfamilienhaus kennt jeder, kann jeder sofort was mit anfangen. Ich nenne es Mehrgewerbehaus, egal ob es Büro oder Produktionsfläche ist, weil auch dann versteht die Bank und auch jeder andere eigentlich nach kurzer Zeit, was hat der da gemacht? Der hat aus einer Fläche viele Flächen gemacht. Das heißt, ich stelle einen Bauantrag, ich nutze um Und ich unterteile in verschiedene kleine Flächen, so dass ich zum Beispiel in diesem Objekt, wo eine Großküche früher drin war, das heißt, hier wurde auf über 1000 Quadratmeter plus Nebenräume gekocht, ja, in den 70er Jahren, das hat sich dann alles so ein bisschen verschoben. Da habe ich jetzt 9 unterschiedliche Mieter, mich jetzt inkludiert mit dem Büro hier oben, drin, sodass also auch dieses Risiko eines einzelnen Mietausfalls genauso hoch und genauso schlimm wie in einem Mehrfamilienhaus, wo vielleicht mal einer nicht bezahlt. Es ist also gut verteilt. Darüber hinaus, habe ich eben schon gesagt, redet man mit Unternehmern. Ich rede auch nicht mit Ketten, sondern mit den Inhabern. Die sind alle hier vor Ort. Ja? Und das bedeutet, wenn es mal Herausforderungen gibt, und die letzten 2 Jahre hatten wir die ein oder andere Herausforderung im gewerblichen Bereich. Ich habe nicht einen einzigen Euro Mietausfall. Nichts. Weil die immer vorab gekommen sind und gesagt haben, pass auf, es wird jetzt ein bisschen schwer, uns ist hier was weggebrochen oder auch nicht, können wir uns irgendwie einigen. Und geeinigt haben wir uns nie auf einen Mietnachlass, sondern sowas wie, okay, du zahlst jetzt ein bisschen verspätet oder ich vertraue dir, ja, du zahlst 2 Monate nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Händler, der handelt mit gebrauchten Küchen. Da sieht man vielleicht mal die Einstellung von Leuten, die ich einfach cool finde. Der guckt bei eBay Kleinanzeigen und Co. nach Haushaltsauflösungen, nach alten Küchenverkäufen, fährt hin, baut die ab, bringt die hier hin in sein Lager, bereitet die auf, repariert die und verkauft die dann hier ab Lager und verdient da sehr, sehr, sehr gutes Geld. Ja. Der hat hier 120 Quadratmeter und das läuft. Also es läuft richtig, richtig gut. Ja, während dieser kleinen Phase am Anfang der Pandemie hat er natürlich, er durfte ja niemanden empfangen, das ist total runtergegangen, keiner hat mehr verkauft, weil niemand mehr in seine Wohnung jemanden lassen wollte. Und dann hat der gesagt, ich stelle um, ich mache Entrümpelung. Ja, überall, Entrümpler werden trotz Pandemie gebraucht, ich habe einen Bulli, ich habe Leute, ich mache Entrümpelung. Und dann hat er sich damit über Wasser gehalten und hat trotzdem seine Miete bezahlt. Und das ist eben der große Unterschied. Der Wohnungsmieter, nicht alle, bitte nicht pauschalieren, ja, der kommt in Kurzarbeit, in Arbeitslosigkeit, in sonst was und als erstes zahlt er seine Miete nicht mehr. Also nicht alle. Ne? Ich meine das nicht böse, ich möchte das plakativ sagen. Und der Unternehmer macht das in der Regel nicht, auch da gibt es Ausnahmen. Aber der macht das nicht. Ja? Der kommt auf eine Idee und sagt, irgendwo muss morgen Brot auf den Tisch kommen, ich tue was.
Du, was ist der Reiz an einer Gewerbeimmobilie? Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass Rendite eine Risikokennzahl ist und vermeintlich man höhere Renditen im Gewerbebereich erwirtschaften kann. Ich glaube, das macht den Reiz aus und das wirst du bestätigen. Aber es gibt natürlich auch erwähnte Downswings, Krise, wie wir sie jetzt hatten, Leerstand. Natürlich, ich glaube, das wirst du auch bestätigen, erhöhtes Leerstandsrisiko und natürlich auch eines unserer Lieblingsthemen, Finanzierung. Wie geht das? Wie funktioniert das und wie geht das? Wie greift das ineinander?
Ich nenne mal so ein paar Downsides, ohne da ins Detail zu gehen. Das ist natürlich der Leerstand. Du musst immer davon ausgehen, dass du bei einem Mieterwechsel 6 bis 12 Monate Leerstand plus gegebenenfalls Investment auf die Fläche auch im Rahmen einer Umnutzung, was dann immer ein Bauantrag ist, hast, wo du also, du hast keine Einnahmen auf dieser Teilfläche und du musst investieren. Ja, es gibt noch verschiedene andere Faktoren. Die Finanzierung ist in der Regel deutlich höher, kommen wir nachher nochmal drauf. Mhm. Du hast eine deutlich erhöhte Grundsteuer auf so Industrieobjekten, weil halt normalerweise auch noch viel Grundstück drumherum ist. Du hast also relativ hohe Leerstandskosten. Und das auf der einen Seite muss ja auf der anderen Seite mit einer entsprechenden Risikoprämie, sprich also Rendite, bezahlt werden. Das heißt, wir arbeiten hier nicht wie im wohnwirtschaftlichen Bereich, wo wir sagen, ab 3,5, 4% könnte es sein, dass wir Cashflow-neutral sind oder 4,5 oder wie viel auch immer Prozent. Im Gewerbe brauchst du eigentlich nicht unter 6% anzufangen. Das ist auch immer meine Basiskalkulation. 6 Monate nach Kauf möchte ich 6% Rendite an der Immobilie haben. 24 Monate nach Kauf möchte ich die zweistelligen Bereich, sprich 10% erreicht haben. Sonst fasse ich das Objekt nicht an. Und selbst dann muss noch zusätzlich ein Optimierungspotenzial da sein, sodass ich das also auch deutlich oberhalb von 10% hingesteigert bekomme.
Sehr spannend. Was sagt die Bank, wenn du kommst und sagst, ich habe da eine alte Produktionshalle? Wie schaut es aus? 110% Finanzierung?
Ja, keine Chance. Also nicht auf das Objekt, sagen wir mal so. Ja, die Bank hat einen Bewertungsmaßstab für Gewerbe, der ist relativ einfach. Der bedeutet Höhe der Mieterträge mal Restlaufzeit der Verträge minus Investment für Nachnutzung plus Bodenwert. Wenn man da jetzt beliebig was einsetzt, also alleine, egal was du vorne einsetzt, ist der Faktor, wenn du 2 Jahre Restlaufzeit deiner Mietverträge hast, dann ist das Ding tot. Wenn du jetzt, wie ich, eine leere Halle kaufst, dann hast du an einer Stelle eine Null, an mehreren Stellen eigentlich. Ja? Da hast du hinten vielleicht noch den Bodenwert, der so ein bisschen rausreißt. Also um es kurz zu machen, eine 50% Finanzierung bekommst du oft hin, vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Objekt. Und jetzt kommst du natürlich selber als Investor ins Spiel. Ich sage jetzt nicht, du musst jetzt ausreichend Zusatzsicherheiten oder so etwas haben, ja, weil gerade bei der ersten Immobilie ist das natürlich auch eine Herausforderung. Aber du musst eine gewisse Strategie haben. Als ich mit den ersten Objekten angefangen habe im Gewerbe, war ich auch bei Weitem nicht sicherheitentechnisch in der Lage wie heute. Das heißt, ich habe dieses Wort Mehrgewerbehaus auch deshalb erfunden, um der Bank die Strategie zu erklären, um ihnen zu sagen, ich mache das voll und wenn das voll ist, dann hat das ein eigentlich niedrigeres Risiko als eine wohnwirtschaftliche Immobilie. Und so habe ich eine Projektfinanzierung angestoßen mit der Bank und das mache ich bis heute bei jedem gewerblichen Objekt, dass ich der Bank sage, wir müssen auf die Zielmiete kommen und auf die Zielmiete müssen wir betrachten. Und darauf müsst ihr das Potenzial des Objektes abstellen. Und dann erkläre ich natürlich, was habe ich vor, wie finde ich Mieter? Ich habe Testanzeigen geschaltet, ich habe die Resonanz des Ganzen, ich habe Vergleichsobjekte. Natürlich habe ich heute auch einen Track Record diesbezüglich. Und dann muss aber mindestens das Vertrauen in die Person des Investors bei der Bank so stark vorhanden sein, dass sie sagen, komm, das machen wir mit. Also probiert nicht als allererstes eine Halle für 5 Millionen zu kaufen. So, das wird nichts. Ja? Aber ein Ladengeschäft oder eine sehr kleine Halle in einem sehr niedrigen 6-stelligen Investment, vielleicht auch nur 5-stelliges Investment, weil, kleiner Nebensatz, Gewerbe ist auch immer günstiger zu wohnen. Ja? Damit kann man beginnen und sich dann auch so ein bisschen reinfühlen.
Sehr, sehr spannend. Risikoabschläge nehme ich an, auf die Zinssätze auf den 3-Monats-Euribor sind weit höher. Ne?
Ja, deutlich, deutlich. Also eine 0, irgendwas Finanzierung gab es nie bei Gewerbe, niemals. Und du kannst eigentlich davon ausgehen, dass du roundabout 1% mehr Zinsen zahlst und auch mindestens 3% Tilgung. Deshalb brauchst du diese Renditen hier auch.
Verstehe. Perspektivisch, also wir sind ja nach wie vor in der Corona-Pandemie, Digitalisierung als Stichwort, wie denkst du, wird sich das, jetzt picken wir mal raus, kleinere Ladenflächen, Gasthäuser und so weiter, wie wird sich das perspektivisch auswirken und vielleicht auch den Bogen dann noch zu bekommen, der Boom der Logistikimmobilien, bist du auf diesen Zug auch aufgesprungen, wie schätzt du die Situation ein?
Ja, also ich glaube, dass durch die Pandemie haben wir schon einen sehr, sehr großen Effekt. Gerade in der Gastronomie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal, zumindest nicht durch diese Pandemie, nochmal schwerer getroffen wird. Aber wer weiß, wann die nächste kommt. Deshalb gehört Gastronomie auch nicht zu meinen, hat es noch nie zu meinen Investmentschwerpunkten. Abgesehen davon, dass man bei der Bank nochmal ein Downgrade extra bekommt für Gewerbe plus Gastronomie. Das geht dann nochmal nach unten. Das war sogar zu meiner Bankenzeit damals, ja, wer nichts wird, wird, und damit war nicht der Betriebswirt gemeint, ja, und den finanzieren wir nicht, kam gleich so im Nachgang hinterher. Das ist sicherlich auch deshalb nochmal geprägt. Im Bürobereich bin ich da ganz anders optimistisch, weil natürlich mit Homeoffice und Digitalisierung, das ist gut und schön. Ich kenne sehr viele Leute, mich eingeschlossen, ich habe auch oft mein Büro zu Hause gehabt und ich bin sehr, sehr happy, irgendwann die Entscheidung getroffen haben, es nicht mehr zu Hause zu haben, sondern in mein Büro zu gehen und nach der Arbeit dann auch wieder nach Hause zu gehen. Ich glaube, viele haben in dieser Pandemie auch feststellen dürfen, dass zu Hause arbeiten möglicherweise entweder nicht so effizient ist oder für den Chef deutlich effizienter, weil man eigentlich von früh morgens bis spät abends immer noch irgendwie irgendwas macht. Wenn man jetzt die Bürosituation sich anschaut, das, was die letzten Jahre Einzug gehalten hat mit diesen flexiblen Desks, wo jeder nur noch so sein Schränkchen dann an den Schreibtisch zieht, mehrfach belegte Schreibtische, Großraumbüros, das ist, glaube ich, etwas, was wir die nächsten Jahre ganz intensiv nicht mehr erleben werden und was noch zurückgebaut wird als Ergebnis aus dieser Pandemie. Das heißt, wir werden eigentlich mehr Platz pro Mitarbeiter brauchen. Und selbst wenn 2-3 Tage im Homeoffice garantiert sind, dann brauchen wir entweder ein Hygiene- und Reinigungskonzept am Ort oder wirklich trotzdem den einen Schreibtisch für diesen einen Mitarbeiter. Also Büromarkt sehe ich da nicht so stark von betroffen. In Einzelteilen, Immer, ja, in Spezialbranchen. Aber grundsätzlich sehe ich das nicht so.
Ich finde das ganz, ganz spannend, was du sagst, weil man ist ja in den letzten Jahren extrem hin zu diesem Desk-Sharing-Modell gegangen, hat das überall ausgeweitet, größere Büros. Ich komme ja selber aus solchen Konzernen. Und ich finde es spannend, den Ansatz, dass du sagst, es wird eigentlich wieder, geht es jetzt in die andere Richtung, mehr Platz, mehr Abstand, mehr Hygiene. Ja, und Homeoffice ist aber definitiv ein Aspekt, der gekommen ist, um zu bleiben. Ja, ich glaube, bei fast allen großen Konzernen besteht zumindest die Option, zumindest 2 Tage von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie das, also wenn ich jetzt auch eine ehemalige Kollegin getroffen, der Unica Tower, der ist de facto verwaist, da haben sich früher 1000 Leute am Tag getummelt. Extrem, extrem spannend. Logistikimmobilie als Stichwort.
Ja. Also große Logistikimmobilien habe ich noch nie haben wollen, weil du auch dort in der Regel den Single Tenant, also den einen großen Mieter. Und eine funktionierende Logistikimmobilie muss 10.000 Quadratmeter plus haben, an der entsprechenden Stelle stehen. Immer wieder auch neue Anforderungen diesbezüglich erfüllen. Du hast wahnsinnige Brandschutzkonzepte, die du teilweise auch als Vermieter dann mit unterstützen musst. Also du hast da wirklich sehr professionelle Themen, sodass du eigentlich dann entweder einen Mieter hast, der das sehr gut kann, oder immer, immer wieder in die Fläche investieren musst und immer wieder was hast. Was allerdings ein hervorragendes Modell ist, was ich jetzt auf einer Fläche das erste Mal habe, ist ein kleines Amazon-Warenlager, die ja durch diese Daily Delivery in die Städte, in die Flächen rein müssen. Da sehe ich ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial, eben auch auf kleineren Flächen, die ursprünglich dann nicht mehr geeignet waren für Logistik und Co. Also ich sage jetzt mal einfach eine 1000 Quadratmeter Halle mit einer Rampe und wo 3 oder 4 LKWs und ein paar Paketwagen davor arbeiten können. Das sehe ich als maximal möglich an für Amazon. Das sind ja nicht die einzigsten, ja. Wir haben das nicht in Bielefeld, aber in Berlin sehe ich da Gorillas und wie diese ganzen neuen Sachen alle heißen, die ja alle kleine, flexible Lager brauchen in der direkten Nähe ihrer Kunden. Ja. Da sehe ich ein ganz, ganz, ganz großes Geschäft auf uns zukommen.
Ganz, ganz spannend. Das heißt, zukünftig die leer werdenden Erdgeschossflächen, ehemaligen Ladenflächen, werden mit Amazon-Paketen und als vielleicht auch als Self-Storage genutzt werden.
Wenn sie anfahrbar sind, wenn das den Brandschutzkonzepten entspricht, dann ja. Ne? Die Einzelhandelsfläche in der Stadt, um da auch nochmal kurz drauf einzugehen, die wird, also es wird immer funktionierende Innenstädte geben, aber es wird nie jedes Ladengeschäft weiter funktionieren, insbesondere auch nur, wenn es von vorne dann belieferbar ist, dann funktioniert auch dieses ganze Online-Geschäft dort nicht. Also das muss schon logistisch auch möglich sein, um das für eine weitere Verwendung da verwenden zu können.
Glaubst du, geht diese Nutzungsänderung, wenn man so nennen möchte, geht das eins zu eins über, oder glaubst du, dass wir einen Preisabrieb in diesem Sektor erfahren werden in den nächsten Jahren? Stichwort Leerstand, wenn man durch die Einkaufsstraßen geht. Ich war in Miami schon vor der Krise, also da war jedes fünfte Geschäft ist leer gestanden auf der Lincoln Road Mall. Denkst du, dass da der Preisabtrieb jetzt einsetzen wird, oder wird das aufgefangen durch diese Alternativnutzung?
Nein, auf Einzelhandelsflächen definitiv. Also wenn du durch die normalen Straßen gehst, durch Innenstädte, durch Fußgängerzonen, da wird der Preisverfall weiter immens sein. Und du hast ja auch nicht die Möglichkeit, so eine Erdgeschossfläche in Wohnen oder Ähnliches umzunutzen. Du kannst ja nur in Gewerbe bleiben, das sieht der Bebauungsplan vor, das macht die Stadt und das Bauamt auch nicht mit, dass du dort dann plötzlich ein barrierefreies Wohnen unterbringst. Ja, da kannst du, so wie ich das jetzt in Brandenburg mache, vielleicht eine Tagespflege nochmal reinbauen, wo dann zumindest die Stadt sagt, naja, es sind kleine Frequenzbringer, die dann in umliegenden Läden wieder vielleicht einkaufen gehen, weil die ja mobil sind, das ist ja nur eine Tagespflege. Aber in großem Maße kannst du das nicht machen. Und wenn du siehst ja den Niedergang der Stadt, jetzt nehme ich das Beispiel von Bielefeld. Ja, wir haben hier eine Altstadt und wir haben hier eine neue Stadt. In der Altstadt kleine Boutiquen, inhabergeführte Läden, ganz wenige Ketten. In der Neustadt primär die klassischen Bekleidungs- und sonstigen Ketten. Und dann geht das weiter nach hinten raus und das kannst du wirklich so in einem Verlauf sehen. Nach hinten sind dann sehr viele, ich nenne es jetzt mal Spezialläden mit südländischer Kundschaft. Und ich meine das überhaupt nicht abwertend, ja, also nicht falsch verstehen. Ja? Aber dass du nach hinten gehst und sagst, okay, das ist jetzt langsam nicht mehr mein Bereich. Ja, für andere wird es da hinten interessant. Für mich ist aber der Bereich dort nicht vorhanden. Und vor allem auch mietentechnisch. Du fängst in der Altstadt an, bist hier in Bielefeld durchaus bei 120, 130 Euro den Quadratmeter, den du da nochmal bezahlst. Ja, und arbeitest dich in die Neustadt vor und kommst hinten bei 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter raus. Und diese Entwicklung wird sich fortziehen. Die wenigsten Läden, natürlich in einer schönen, schnuckeligen Altstadt, ich war letztes Mal in Konstanz, sowas wird immer funktionieren, du hast dort viel Tourismus, du hast eine wunderschöne Altstadt, du hast Sternelokale, da wird immer der Preis oben bleiben. Also regional kann das immer anders sein, aber eben in Bielefeld, ich sehe es sogar so in Düsseldorf dann in Teilbereichen, auch wahrscheinlich in München, nicht in der Hauptfußgängerzone, aber es gibt ja Unterbereiche, da wird sich das fortsetzen, dass wir im Gewerbe, im Einzelhandelsbereich etwas oberhalb immer von Wohnen bleiben werden, aber das wird in diese Richtung gehen.
Also ich sehe das auch so, also wenn man sich die Fifth Avenue, also wenn man sich die ganzen High Streets anschaut, auch in den, also weltweit, die sind mittlerweile von Leerstand gebeutelt. Ja. Und der ist nicht mehr vereinzelt, der ist wirklich großenteils schon sichtbar, flächendeckend erkennbar. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie diese Reise weitergeht. Lieber Markus, Conclusio für mich, als ich habe eine einzige Gewerbeimmobilie im Bestand. Das ist mein Büro, wo ich gerade hier sitze. Das gehört der einen Firma und meine andere Firma mietet. Also bleibt alles in der Familie. Ja. Ich bin da sehr unerfahren und dir sehr, sehr dankbar, dass du uns da mitgenommen hast und Einblicke gewährt hast. Mein Conclusio aus der Geschichte ist, erstens mal, das glaube ich eh klar, man muss sich auskennen, um den Markt zu schlagen. Und du versuchst auf alle Fälle das Klumpenrisiko zu minimieren, indem du halt den sogenannten Ankermieter vermeidest und versuchst alternativ, du nennst das Mehrgewerbehaus, ist das richtig?
Mehrgewerbehaus, ist richtig, ja.
Sensationeller Begriff und sehr, sehr intelligente Strategie. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ah, das heißt, also ich hätte es nicht schöner sagen können. Großartig, wie du das immer machst.
Sehr schön. Also vielleicht komme ich auch noch auf den Geschmack. Ist extrem spannend, aber natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Was mich aber auch reizt, und das habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht, was du erwähnt hast gleich eingangs, ist, du kommunizierst mit Unternehmern. Ja, von Unternehmer zu Unternehmer. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz spannender und wesentlicher Aspekt, um das Ganze sportlich zu betreiben. Markus, toll, vielen, vielen herzlichen Dank für das zweite Interview. Es war mir ein Fest und wir sehen uns im März endlich mal wieder live.
Gott sei Dank, bei einem der Abschlussworkshops. Ich freue mich drauf, dich wieder live zu sehen.
Ich mich auch. Vielen, vielen Dank und bis bald. Gell? Alles Liebe. Danke.
Bis bald.